ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und dem Thema Macht und Geld. Bedrohen Superreiche die Demokratie? Elon Musk ist der reichste Mann der Welt und das Paradebeispiel für einen Superreichen, der in der Spitzenpolitik mitmischt, ohne gewählt zu sein. Ist sowas auch in Deutschland vorstellbar? Okay, ein Vermögen von 397 Milliarden US-Dollar wie Musk hat bei uns niemand. Aber auch in Deutschland gibt's immer mehr sehr, sehr reiche Menschen. Und die Reichen werden reicher, bei den allermeisten anderen aber kommt vom wachsenden Wohlstand nichts an. Ist das gerecht und vielleicht auch irgendwie normal in der Leistungsgesellschaft? Oder braucht es eine neue Diskussion über faire Verteilung? Und wenn ja, wie könnte die aussehen? Und warum spricht über solche Fragen im aktuellen Bundestagswahlkampf kaum einer? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur und mit dabei ist Sebastian Klein. Er hat das Unternehmen Blinkist mitgegründet und war mal Millionär, bevor er freiwillig entschied, sich von 90% seines Reichtums zu trennen. Warum? Darüber reden wir gleich. Und mitdiskutieren wird auch Sonja Alvarez. Sie ist Redakteurin der Wirtschaftswoche. Und mit dabei ist Professor Michael Hartmann. Er ist Soziologe und Elitenforscher und hat schon viele Bücher über Geld und Macht geschrieben. Herr Hartmann, die USA, die haben Elon Musk. Droht uns in Deutschland was Ähnliches, zumindest in fernerer Zukunft?
Nein, also was jetzt dieses Eingreifen angeht, nicht. Also die Reichen in Deutschland werden sich eher verhalten wie die in Frankreich oder in Großbritannien. Das ist alles dezenter. Also Musk ist ja auch in den USA eher eine Ausnahme. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel im Obama-Kabinett saß einer aus der Pritzker-Familie, auch eine Milliardärin, aber vierte Generation. Das sind Reiche, die üben Einfluss aus, aber die hauen nicht so auf den Tisch wie Musk. Deswegen fällt das nicht so auf. Aber Einfluss üben sie natürlich aus. Also ich sag mal Frankreich, 5 der Milliardäre kontrollieren 60% der Fernsehsender. Einer von ihnen, Bolloré, sponsert über seine Fernsehsender massiv die Rechtsextremen in Frankreich. 9 Milliardäre kontrollieren 90% der Printmedien, die überregional vertrieben werden. Das ist auch eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, ohne dass das gleich so auffällt, wie das bei Musk der Fall ist.
Und in Deutschland?
Ja, in Deutschland gibt es im Medienbereich eine andere Struktur, weil in Frankreich halten sich Milliardäre, die ihr Geld woanders verdienen, wie Arnault oder Bolloré, die halten sich richtig die Medien aus politischen Gründen. In Deutschland wird mit Medien Geld verdient, aber nehmen Sie jetzt mal Springer. Döpfner ist Milliardär geworden durch die Schenkung von Friede Springer vor 3 Jahren, glaube ich. Der greift natürlich auch in den Wahlkampf ein. Also mit dem Musk-Interview zum Beispiel.
Also das heißt, auch bei uns in Deutschland gibt es Menschen mit sehr viel Geld, die auch schon jetzt sehr viel Macht haben deswegen.
Ja, natürlich.
Herr Klein, Sie hatten das, wovon viele von uns ja eigentlich träumen, nämlich ein paar Millionen auf dem Konto. Und dann sagen Sie, ich will dieses Geld gar nicht mehr. Warum?
Ja, mir ging es so, ich bin selbst immer reicher geworden und habe parallel dazu angefangen, mich mit der Ungleichheit zu beschäftigen. Und hatte dann das Gefühl, dass das einfach ein total unterschätztes, riesiges Problem für unsere Gesellschaft, das uns irgendwann um die Ohren fliegt. Und ich habe dann irgendwann diesen Geistesblitz gehabt zu merken, jetzt bin ich ja Teil des Problems, wenn ich so reich bin. Und hatte dann den Eindruck, naja, ich kann jetzt natürlich entweder rumrennen und allen erzählen, wir haben ein Problem, oder ich kann selber auch versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, das zu lösen. Und so kam dann die Entscheidung zu sagen, ich gebe 90% meines Privatvermögens ab, bin danach immer noch wohlhabend genug, um keine Sorgen haben zu müssen, aber bin nicht mehr Teil dieses extremen Ungleichheitsproblems.
Und was haben Sie mit dem Geld gemacht, das Sie abgegeben haben?
Also ich habe das jetzt nicht, wie die Marlene Engelhorn zum Beispiel, über einen Bürgerinnenrat verteilen lassen. Ich habe das selber in eine gemeinnützige Struktur eingebracht und bin da jetzt mit einem Team dran, eben zu gucken, wie können wir dieses Geld einsetzen, dass es einen möglichst großen Nutzen für die Gesellschaft stiftet. Also ich habe da schon noch so ein bisschen meinen Gestaltungswillen wahrscheinlich einfließen lassen. Ich habe es jetzt nicht ganz losgelassen, muss man fairerweise dazu sagen.
Sie sind ja auch Mitglied bei Tax Me Now, eine Initiative von Reichen, die höhere Steuern für Menschen mit sehr viel Geld fordert. Frau Alvarez, der deutsche Staat, wir hören es eigentlich jeden Tag, braucht dringend Geld für ganz viele Investitionen. Wäre es da nicht eine gute Idee, dass er sich von denen was holt, die viel oder auch sehr viel haben?
Naja, das tut er ja schon. Wir haben ja ein progressives Steuersystem, was die Reichen eben überproportional stark dann eben auch besteuert, sodass eben die starken Schultern auch sehr viel tragen. Aber eben aus meiner Sicht hat Deutschland aktuell eben gerade gar kein Umverteilungs-, sondern vor allen Dingen ein akutes Wachstumsproblem. Also der Standort steckt ja zum dritten Mal womöglich in einer Rezession. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik so bisher noch nie gegeben. Wir sehen eben gerade, wie in den Schlüsselbranchen, Automobilbranche, aber eben auch Maschinen- und Metallindustrien, Abbau von zehntausenden Stellen droht. Wir verlieren das Rennen um die künstliche Intelligenz. Und diese Probleme wirken sich eben auch direkt dann auf den Wohlstand in Deutschland aus. Und deshalb ist es eben wichtig, dass jetzt diese Wachstumsprobleme zuvorderst von der nächsten Bundesregierung dann priorisiert werden. Und das gelingt dann eher dadurch, dass man beispielsweise Steuern für Unternehmen senkt.
Starke Schultern tragen viel in Deutschland, sagt Frau Alvarez. Herr Hartmann, sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Und auch das Argument mit dem Wachstum, das hört man ja immer wieder. Also wenn man sich anguckt, die wirklich Reichen in der Republik. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich nehme jetzt nicht die Quanterben, sondern mal ein Beispiel vom großen Mittelständler, die Familie Fuchs. 1,2 Milliarden Vermögen, also am unteren Ende der Milliardärskala. Denen gehören 55% eines MDAX-Unternehmens. Die investieren natürlich in ihrem Unternehmen. Aber, und das ist immer der Punkt, der nicht beachtet wird, sie kriegen ja eine Dividende. Die Dividende wird gezahlt, wenn alle Investitionen raus sind. Und die Dividende war in den letzten Jahren bei diesem Unternehmen bei gut 140 Millionen. Also die Familie hat zwischen 75 und 77 Millionen jedes Jahr kassiert. Das hat mit den Investitionen im Unternehmen, mit den Arbeitsplätzen überhaupt nichts zu tun. Worin das investiert wird, das ist manchmal Agrarflächen, das ist Wald, das sind Immobilien, aber Bestandsimmobilien, das ist breit gestreut über irgendwelche Vermögensverwaltungsgesellschaften. Und da wäre es durchaus möglich, einen Teil dieses jährlichen Zusatzgewinnes wegzubesteuern, um mit diesem Geld was für die Infrastruktur zu tun. Denn das Wachstum in Deutschland hängt ja auch entscheidend davon ab, wie die öffentliche Infrastruktur aussieht. Das sind nicht nur die Autobahnen, das ist die Bahn, das sind die Universitäten. Sie können sich die Schulen angucken und so weiter. Also die ganze Litanei rauf und runter. Wo wirklich Geld ist, und ich sage, ich gehöre auch zu den Wohlhabenden. Ich sehe ja bei mir, wie mein Depot wächst. Und es würde mich nicht schmerzen, wenn man darauf nicht jetzt die Abgeltungssteuer zahlt, sondern einen persönlichen Steuersatz, wie das in den 90ern noch der Fall war. Das würde dem Staat jedes Jahr Milliardenbeträge einbringen, die dann in Infrastruktur sinnvoll investiert werden könnten.
Also Herr Hartmann, ich muss mich doch jetzt sehr wundern über Ihre Aussage, was jetzt die Familie Fuchs angeht, die natürlich wie viele Mittelständler und Familienunternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland eben in ein Risiko gehen durch ihren unternehmerischen Einsatz. Sie schaffen Arbeitsplätze, sie investieren eben in Anlagen, sie investieren in Innovationen. Wenn wir das eben noch weiter besteuern würden, dann hätten wir doch zunehmend Probleme. Denn in Deutschland liegt der Steuersatz für Unternehmen ja bereits auf einem Spitzenniveau. Niveau von ja rund 30%. Wenn wir jetzt in die USA schauen, da wird Donald Trump die Unternehmenssteuern auf 15% senken. Hinzu kommen dort eben günstigere Energiepreise, weniger Bürokratie und eben flexiblerer Arbeitsmarkt. Und wir sehen ja heute schon, dass in einer Rekordhöhe Investitionen aus Deutschland abfließen. Wir müssen ja Investitionen hier wieder attraktiver machen. Und das werden wir sicherlich nicht dadurch tun, dass wir dann Unternehmen noch weiter besteuern.
Wir besteuern nicht das Unternehmen. Wir besteuern die Dividenden oder die Gewinne, die aus dem Unternehmen entnommen werden. Das habe ich ja nun deutlich gesagt. Das hat mit den Investitionen für das Unternehmen absolut nichts zu tun. Und das Beispiel der USA hinkt schlicht und einfach. Also bevor Trump jetzt an die Regierung gekommen ist, hat es ja einen höheren Steuersatz gegeben. Das heißt, die Belastung, das war die Argumentation in den USA, die Unternehmen müssen in den USA mehr zahlen als zum Beispiel in Deutschland. Das wird Trump jetzt ändern. Aber wenn Sie sich das Wachstum der letzten Jahre angucken in den USA, also vor dieser Steuersenkung, die ja noch nicht beschlossen worden ist, und in Deutschland, dann war das Wachstum in den USA trotz höherer Steuern deutlich größer als hier.
Ich finde aber auch diese Unterscheidung, also es ist wirklich wichtig, das zu trennen, Unternehmen und die Besitzer. Na, das ist wirklich wichtig, das wird oft zusammengeschmissen. Und was wir in Deutschland sehen, ist ja, dass wirklich diese ganzen Eigentümer, die reichen Erben, denen die Firmen gehören, da wird dann immer was erzählt von Innovation und Investition. Und wenn man da mal genauer hinguckt, dann stimmt das schlicht und ergreifend nicht. Das passiert ja nicht. Die werden kaum besteuert. Und es ist ja überhaupt nicht so, dass die, die auf diesem ganzen Vermögen sitzen, jetzt die deutsche Wirtschaft irgendwie innovativ gestaltet hätten in den letzten 30 Jahren. Also genau das ist ja nicht passiert. Und ich finde da auch immer wichtig, bei dieser Besteuerungsthematik wird immer so getan, als würde der Staat hingehen, den Reichen Geld wegnehmen und es dann aus dem Fenster schmeißen oder im Ofen verbrennen. Genau das ist ja nicht der Fall. Der Staat nimmt dieses Geld ja, investiert es wieder in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, bringt auch Menschen, die nicht reich geboren sind, in die Lage, unternehmerisch was aufzubauen. So entstehen Innovationen. Und wir werden ja auch regelmäßig von der OECD und anderen Organisationen darauf hingewiesen, dass unsere extreme Ungleichheit und auch das Fehlen einer ordentlichen Erbschaftssteuer genau dazu führt, dass die deutsche Wirtschaft eben nicht leistungsfähig, nicht innovativ und nicht dynamisch ist. Das finde ich wirklich wichtig, weil eben das überhaupt nicht stimmt, dass Reiche zu besteuern irgendwie dazu führen würde, dass dann weniger investiert und weniger innoviert werden würde. Das Gegenteil ist meiner Meinung nach der Fall.
Die Frage ist ja, tragen reiche Menschen vielleicht nicht genug, aber eben doch sehr viel zum allgemeinen Steueraufkommen bei, weil wir eben in Deutschland einen progressiven Steuersatz haben, wie Frau Alvarez sagt. Also sind die nicht schon stärker belastet als jetzt Sie und ich?
Ja, da können wir eben auf die Zahlen gucken. Also 1% aller Einkommenssteuerpflichtigen, also die absoluten Top-Verdiener, finanzieren ja ungefähr 21%. Und die reichsten 10%, das sind dann 55% des Steueraufkommens. Also
da reden wir jetzt über die Einkommenssteuer.
Ja, genau, die Einkommenssteuer. Die reichsten 25% tragen damit eben 77% des gesamten Steueraufkommens, also der wichtigsten Steuer in Deutschland. Und die dem Staat inzwischen eben ja rund 300 Milliarden Euro an Einnahmen bringt.
Das ist super, dass wir das jetzt ansprechen, weil das die Einkommensteuer, die wesentliche Steuerart ist in Deutschland, ist ja genau das Problem. Es wird immer über Einkommen gesprochen, aber die Unterschiede in Deutschland haben mit dem Einkommen nichts zu tun. Die Unterschiede sind beim Vermögen.
Die Unterschiede zwischen armen und reichen Menschen oder Mittelschicht
genau,
und sehr reichen.
Ganz genau. Die Ungleichheit bei den Einkommen ist in Deutschland nicht besonders auffällig und da wird auch tatsächlich umverteilt. Ich finde, die könnte noch deutlicher progressiver gestaltet sein, die Einkommenssteuer. Aber das Problem ist ja vor allem da, dass Menschen Milliarden erben, steuerfrei, und auf ihre Vermögen keine Steuern bezahlen. Da müssen wir ran. Das ist doch das Problem. Dass es bei der Einkommenssteuer eine Progression und eine Umverteilung gibt, ist unbestritten. Aber das ist genau das Problem, dass aus der Einkommenssteuer der Staat sich finanziert und nicht dort, wo das eigentliche Geld zu holen wäre.
Es gibt ja Studien, die sich mit dieser Ungleichheit an Vermögen beschäftigen und die kommen schon zu dem Schluss, dass Deutschland zu den Ländern gehört, in denen Vermögen eben am ungleichsten verteilt ist. Also ich habe mal geguckt, wir spielen da in einer Liga mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Warum ist das denn überhaupt so?
Es gibt im Wesentlichen drei Gründe. Der erste Grund ist, dass wir in Deutschland einen hohen Anteil an Unternehmen haben, die familiär kontrolliert werden. Also im internationalen Vergleich gibt es von den großen Industrieländern keines, wo dieser Anteil so hoch ist. In Deutschland von den 100 größten Unternehmen werden 50 von Familien kontrolliert und weitgehend besessen. Die zweite, dass diese Vermögen seit langem sehr gering und inzwischen bei Erbschaften fast überhaupt nicht mehr besteuert werden, was die Weitergabe von solchen großen Vermögen enorm begünstigt. Also wenn Sie sich angucken, jetzt die letzte Erbschaftssteuerreform, da gibt es ja alle möglichen Schlupflöcher und das Wichtigste ist die Verschonungsbedarfsprüfung. Die hat zum Beispiel dazu geführt, dass Matthias Döpfner eine Schenkung von Springer-Aktien in der Höhe von 1 Milliarde, auf die hätte er normalerweise 500 Millionen Steuern zahlen müssen, weil er eben kein Familienmitglied war. Mhm. Er hat überhaupt keine Steuern drauf gezahlt, weil es solche Tricksereien gibt, wo man das machen kann. Und der dritte Punkt aus meiner Sicht ist, dass in solchen Familien eine große Neigung besteht, Vermögen innerhalb der Familie zu halten. Und wenn man sich die Ranglisten anguckt jetzt, um nochmal auf das mit dem Erben zurückzukommen, egal ob Sie das Manager-Magazin nehmen, die ja ganze Familien aufführen, oder Forbes, die nehmen nur Einzelpersonen, in Deutschland 80% der 100 reichsten Personen in dieser Rangliste oder Familien sind Erben. Und das wird sogar noch steigen, hat man jetzt Rossmann oder DM oder so. Das heißt, diese Tradition ist unheimlich stabil und wird staatlich durch Erbschaftssteuerregelungen, durch die Aussetzung der Vermögenssteuer immer weiter gestützt.
Trotzdem erzählen wir ja ganz oft auch in Deutschland die Geschichte von dem oder der einen, die es geschafft hat. Also diese vom Tellerwäscher, Tellerwäscherin zur Milliardärin. Kann man denn mit Leistung alleine in Deutschland auch reich werden? Also Herr Klein, eigentlich sind Sie doch dafür ein gutes Beispiel, weil Sie sind jetzt nicht aus einer reichen Unternehmensfamilie, sondern Sie sind mit Ihrer eigenen Leistung eben zu sehr viel Geld gekommen. Also geht auch, oder?
Diese individuellen Fälle kann man sich anschauen. In meinem Fall muss man schon dazu sagen, ich bin relativ privilegiert gestartet. Und bin jetzt ja sehr, sehr weit davon entfernt gewesen, in irgendeiner reichsten Liste aufzutauchen. Ja, mit ein paar Millionen Euro, die man sich aufbaut, ist man jetzt noch nicht im Manager-Magazin. Und ich finde, wenn man sich das Ganze mal strukturell anschaut, dann leben wir in der Zeit, es gibt unfassbar viel Vermögen. Das ist sehr konzentriert. Wir haben kein oder geringes Wirtschaftswachstum. Das heißt, es ist auf dem Papier schon mal praktisch ausgeschlossen, dass irgendjemand sich aus eigener Arbeit heraus ein riesiges Vermögen aufbaut. Es ist nicht ausgeschlossen, es gibt immer wieder mal Einzelfälle, aber es ist faktisch sehr, sehr schwierig und in so einer Zeit wie heute sehr unwahrscheinlich. Und dazu kommt ja auch, dass jeder, der sich was aufbauen will, natürlich auch konkurriert mit Leuten, die mit einem Milliardenvermögen starten, das sie per Erbschaft geschenkt bekommen. Das ist ja auch kein fairer Wettbewerb. Also ich finde in meiner Rolle als Unternehmer auch immer, ich würde lieber in der Gesellschaft arbeiten und auch wirtschaften, wo wir einen fairen Wettbewerb haben, an dem alle teilnehmen können.
Ja, wir brauchen in Deutschland natürlich sehr viel mehr Gründerinnen und Gründer wie Sebastian Klein. Was man dann anschließend mit seinem Geld, was man dann hoffentlich durch innovative Ideen dann erwirtschaften kann, macht, das ist natürlich dann jedem und ja auch Gott sei Dank dann selbst überlassen. Aber wir haben ja eben eine Entwicklung, die dazu führt, dass eben Unternehmertum in Deutschland immer weniger attraktiv wird. Und zudem mangelt es ja auch an Kapital eben für Start-up-Gründungen. Es ist ja eigentlich wichtig, dass eben dieses Unternehmertum attraktiver wird.
Aber wäre es attraktiver, Frau Albers, Entschuldigung, wenn wir Steuern senken? Also würden dann Unternehmen wieder mehr investieren?
Unternehmensgründung ist natürlich ein weites Feld an sich schon. Da können wir wieder über diese Risikoaversität in Deutschland sprechen. Auch Herr Klein ist ja in ein Risiko gegangen, indem er jetzt sein Unternehmen gegründet hat. Da muss man sicherlich anfangen. Man kann in den Schulen anfangen, wo man sagt, dass man das Thema Unternehmensgründung stärker in den Fokus stellt. Wir haben hohe bürokratische Hürden, die womöglich auch davon abhalten, ein Unternehmen zu gründen, weil es einfach so komplex ist. Oder wir haben auch gerade die Entwicklung, dass viele Unternehmen keine Unternehmensnachfolge finden, die sich eben gerade auch diesen Belastungen, diesem Risiko aussetzen müssen. Deswegen sind Unternehmenssteuersenkungen allein sicherlich nicht nur ein Weg dorthin, aber sicherlich ein wichtiger Punkt. Und wir brauchen natürlich mehr Investitionen wieder in Deutschland, aber deshalb müssen sie eben attraktiver werden und nicht unattraktiver durch höhere Steuern. Und deswegen sind Unternehmenssteuersenkungen da ein Punkt. Die sind ja auch durchaus Thema jetzt schon in den Wahlkämpfen. Bundeskanzler Scholz schlägt ja diesen sogenannten Made in Germany Bonus vor, das ist eine Investitionsprämie von 10%. Auch Robert Habeck hat ein ähnliches Konzept. Die Union und die FDP sind eben für eine nominale Steuersenkung, eben wo Unternehmen in der Breite dann entlastet werden. Das sind Konzepte, die da im Wettbewerb stehen.
Und aber Herr Klein, wenn Sie sagen, text me now, dann geht es Ihnen eigentlich nicht um die Unternehmenssteuern, oder?
Nee, uns geht es wirklich um die Hochvermögenden. Also darum, dass wir es einfach schaffen, ein System zu bauen, in dem wir wirklich progressiv besteuern, weil das ist bei der Einkommensteuer, haben wir es vorhin gehört, ist es gegeben. Über die verschiedenen Einkommensklassen hinweg ist es ja überhaupt nicht gegeben. Also dass Milliardäre und Multimillionäre deutlich weniger beitragen als jetzt ein Mensch, der von einem durchschnittlichen oder guten Einkommen lebt. Das ist einfach eine Ungerechtigkeit, die wir lösen müssen, weil sonst auch diese Ungleichheit ja immer weiter steigen wird. Und wir haben es ja vorhin auch schon gehört von Herrn Hartmann, die Menschen, die auf sehr viel Geld sitzen, die kaufen überall Immobilien, landwirtschaftliche Flächen, die kaufen alles Mögliche, machen damit die Preise teurer. Irgendwo müssen die Renditen, die die mit ihren Anlagen erwirtschaften, ja auch herkommen. Das heißt, die machen auch wiederum das Leben für alle anderen teurer. Das heißt, also wenn wir da nicht rangehen, dann wird es verdammt schwierig, diese Ungleichheit überhaupt irgendwann wieder mal auf ein etwas niedrigeres Niveau zu bringen. Deswegen ist das für mich der wichtigste Weg.
Aber ich finde, da müssen wir eben von so einer schon moralisch-philosophischen Frage vielleicht nochmal ins Konkrete gehen, gerade weil Sie, Herr Klein, ja auch zu Recht das Thema Gerechtigkeit angesprochen haben. Ich meine, Deutschland hatte ja schon mal Diskussionen eben um Vermögenssteuern und das Bundesverfassungsgericht hatte die ja 1995 wegen dieser extrem niedrigen Einheitswerte bei den Immobilien auf Eis gelegt, weil es eben nicht möglich ist, da eine gleichmäßige Besteuerung der Vermögenswerte hinzubekommen. Und ich zitiere da gerne einmal Ihren Finanzminister aus Baden-Württemberg, Daniel Bayers von den Grünen, der auch sagt, dass seine Beamten gar nicht dazu in der Lage wären, alle Picassos und Rolls-Royce jetzt zu zählen, und zwar jährlich. Das ist einfach ein bürokratischer Aufwand, der überhaupt nicht im Verhältnis steht zu dem, was dann am Ende dabei herauskommen soll. Und auch Jörg, ganz kurz, Herr Hartmann, auch Jörg Kukies von der SPD, also auch eine Partei, die sich mit dem Thema Vermögenssteuer beschäftigt, sagt selbst, dass er eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer in absehbarer Zeit für sehr wenig wahrscheinlich hält, weil es einfach nicht möglich ist, das auf einem gerechten Wege hinzubekommen. Und wir haben jetzt ja gerade schon bei dem Thema Grundsteuer gesehen, wie komplex eigentlich so ein System ist.
Ja, aber das hat ja niemanden davon abgehalten, jetzt die Grundsteuer zu reformieren. Also das mit den Einheitswerten, das Argument aus den 90er Jahren ist absolut hinfällig. Wir zahlen jetzt alle eine neue Grundsteuer. Das heißt, das hat man trotz aller bürokratischen Hindernisse ganz offensichtlich für wichtig gehalten und geschafft. Und dieses mit den Ferraris und den Picassos, ich kann es nicht mehr hören, wenn man sich anguckt, bei den wirklich Reichen, 90% von deren Vermögen, mindestens 90%, besteht aus Betriebsvermögen, aus Wertpapieren und aus Immobilien. Bei den Immobilien kann man sagen, das ist jetzt mit der Grundsteuer erstmal erfasst, trotz aller Unterschiede. Die Wertpapiere durch die Quellensteuer auch. Man müsste die Quellensteuer nur personalisieren, wie man das in den 90ern gemacht hat bei der Einkommensteuer. Und das Dritte, bei den Betriebsvermögen gibt es bei der Erbschaftssteuer sowas wie eine über den Daumen geballte Rechnung. Das heißt, das 13,75-fache, glaube ich, des Durchschnittsgewinns der letzten 3 Jahre wird als Betriebsvermögen angenommen. Das ist eine Regel, mit der kann man arbeiten und dann hat man über 90% des Vermögens ohne großen bürokratischen Aufwand ermittelt.
Wenn wir über eine bessere Vermögensverteilung sprechen wollen, dann müssen wir für eine bessere Chancengerechtigkeit sorgen. Und das fängt natürlich bei der größten Baustelle der Bundesrepublik an, das ist das Bildungssystem.
Aber gerade beim Blick auf Chancengerechtigkeit, Herr Klein, welche Rolle spielt denn da ungleiche Verteilung von Vermögen? Wie ist der Zusammenhang zwischen Geldkonzentration und Chancengleichheit?
Also man kann das kaum überschätzen. Und ich glaube, ein Problem der Diskussion ist, dass die meisten Menschen sich die Dimension einfach nicht klar machen können. Für die meisten Menschen ist man mit 5 Millionen unwahrscheinlich reich und danach kommt dann einfach nur noch mehr Geld. Sie haben ja vorhin schon gesagt, wir sind da ungefähr in der Liga mit Saudi-Arabien. Es gibt ja diesen Gini-Koeffizienten, da liegen wir jetzt irgendwo knapp unter 0,8. Und eins würde bedeuten, eine Person besitzt alles und alle anderen besitzen nichts. Das heißt, wir sind viel näher an diesem Extrem, wo wirklich ein Elon Musk in Deutschland alles besitzt, als was die meisten Menschen wahrscheinlich denken würden, dass es so einigermaßen normalverteilungsmäßig aussieht in Deutschland. Und das machen sich die Menschen gar nicht klar. Also ich finde, klar müssen wir über Bildung reden, klar müssen wir ganz vieles machen, wo wir Geld rein investieren müssen. Aber wenn wir gar nicht über Umverteilung reden, und Umverteilung, da wird ja immer gerne die Sozialismuskeule rausgeholt, dass das jetzt irgendwie eine ganz merkwürdige Forderung wäre. Es steht ja in unserer Verfassung drin, dass Umverteilung geboten ist. In der Bayerischen Verfassung, die zitiere ich immer gerne, steht drin, dass die Erbschaftssteuer dafür da ist, die Konzentration von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Das hat Herr Söder, glaube ich, noch nie sich mal die Mühe gemacht, da reinzuschauen, sonst würde er nicht so gegen die Erbschaftssteuer hetzen. Also gerade die Erbschaftssteuer ist mir auch wirklich ein Anliegen, weil ich finde, diese Ungerechtigkeit, dass Einzelne ohne irgendwas dafür zu tun mit einem Milliardenvermögen ins Leben starten und ganz viele Menschen, und da reden wir ja wirklich über die Mehrheit in der Gesellschaft, mit nichts starten und ihnen dann die ganze Zeit noch erzählt wird, wir sind eine Leistungsgesellschaft, jeder kann sich was aufbauen, was momentan einfach gelogen ist und die Leute nur dazu führt, dass sie sich dann auch schlecht fühlen, wenn sie nachher keine erfolgreichen Unternehmer werden. Das ist wirklich zynisch. Und deswegen ist für mich auch wirklich sowas wie die Reformierung der Erbschaftssteuer, das muss endlich auf die Agenda, weil sonst kommen wir hier auch nicht weiter.
Boston Consulting, die machen ja jedes Jahr weltweit eine Aufstellung der Reichtumskonzentration. Und dann gibt es eine spezielle Gruppe, das sind die Superreichen mit mindestens 100 Millionen Dollar Vermögen. Da steht Deutschland weltweit nach den USA und China, also Ländern, die sehr viel größere Bevölkerung haben, auf Platz 3. Und nach dieser Studie von Boston Consulting haben die 3.300 reichsten Deutschen, das ist nicht mal 0,1 Promille, 23% des Gesamtvermögens. Und das muss man erstmal überhaupt thematisieren. Und das Zweite ist dann, wenn dann über Bildung diskutiert wird, dann muss man sich angucken, wie die Bildungsinvestitionen sind. Und die sind in Deutschland im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich. Man sieht einfach, dass da zu wenig Geld reingesteckt wird. Und dann muss man sich fragen, wo soll dieses Geld herkommen?
Ja, aber wir haben natürlich auch ein Problem dahingehend, dass wir einfach Strukturen haben, die ganz dringend reformiert werden müssen. Ich mache das mal am Beispiel Schule deutlich. Wir hatten jetzt ja in der vergangenen Bundesregierung und auch schon unter der GroKo das Vorhaben, dass eben die Digitalisierung der Schulen vorangebracht werden soll. Dafür gab es eben den sogenannten Digitalpakt, der mit 5 Milliarden Euro ausgestattet war. Aber davon ist einfach immer nur jeweils ein Bruchteil in den jeweiligen Halbjahren dann abgeflossen, weil die Prozesse so bürokratisch waren. Also wenn man eben jetzt neue Investitionen ermöglichen will, muss man eben erstmal ran an diese Strukturreform, weil wir haben jetzt tatsächlich schon ja Geld, was gar nicht abfließen kann.
Das Beispiel ja, aber ist auch, das ist, ja? Der Digitalisierungspakt ist wahrscheinlich das einzige Beispiel, was es dafür gibt, wenn ich mir ansonsten die Strukturen angucke. Also die Investitionen, ob das nun Krankenhäuser, Schulen oder Universitäten sind, die Etats sind alle zu niedrig, sind seit Jahren auf einem Niveau eingefroren oder sogar rückläufig, dass die Infrastruktur nur die im großen Maße aus den 70er Jahren stammt, wo vieles gebaut worden ist, die verfällt einfach langsam. Und da muss in großem Umfang investiert werden. Und das liegt nicht an bürokratischen Hürden, die gibt es auch, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber es liegt im Kern daran, dass einfach zu wenig Geld investiert wird.
Aber da habe ich auch gleich noch mal ein anderes Beispiel parat, weil Sie meinen, das sei das einzige Beispiel. Thema künstliche Intelligenz. Wir haben es jetzt vergangene Woche ja gerade wieder gehört mit dem großen KI-Gipfel in Paris. Deutschland sollte eigentlich weltweit führende KI-Nation werden. Und dafür sind seit 2019 5 Milliarden Euro wirklich ein Kleckerbetrag im Vergleich zu dem, was jetzt in anderen Ländern aufgerufen wird, zur Verfügung gestellt worden. Und von diesen 5 Milliarden Euro sind bisher nur 2,83 Milliarden Euro überhaupt abgeflossen. Also auch da wieder ein Punkt, wo Deutschland es einfach gar nicht schafft, bereits vorhandene Mittel vernünftig in die Strukturen reinzubringen.
Ja, aber Sie haben gerade selber gesagt, es ist ein Kleckerbetrag. Wenn Sie sich angucken, den Investitionsstau bei den Gebäuden.
Es gibt ja auch Schätzungen, wie viel Geld in den nächsten Jahren in die Infrastruktur fließen müsste. Da kommen auf jeden Fall Milliarden zusammen. Und die Frage ist schon, Herr Klein, kann man sich dieses Geld nicht ganz einfach von Leuten mit sehr viel Geld holen?
Also Frau Hensoldt, einfach holen hört sich jetzt so Robin Hood-mäßig an.
Ja, wollte ich nicht.
Ich bin jetzt auf die Antwort von Herrn Klein gespannt.
Oh, wir brauchen auch keinen Robin Hood, wir müssen ja nur in unser Grundgesetz gucken und unsere Gesetze halten. Also ich bin auch immer überrascht, dass wir diese Diskussion überhaupt führen. Also die Ungleichheit steigt immer weiter. Die meisten superreichen Menschen in Deutschland lassen nichts anderes als ein Family Office ihr Geld verwalten. Die OECD und andere Institutionen sagen uns, Deutschland, wenn ihr eure Wirtschaft mal wieder ankurbeln wollt, dann sorgt für Umverteilung, schafft eine Erbschaftssteuer. Also ne, wir werden da ständig drauf hingewiesen. Jetzt haben wir eben über Bildung gesprochen. Ich finde, was gerade passiert, ist ja auch wirklich betrüblich. Die Menschen, die wirklich reich sind, denen ist nicht egal, ob alle Infrastruktur kaputt geht, die wollen ja auch weiter wirtschaften, aber auch sowas wie Schulen und Gesundheitssystem am Boden sind, ist denen egal, weil die können sich das alles privat leisten. Die allermeisten Menschen von uns sind aber darauf angewiesen, dass solche Sachen gut funktionieren. Und wenn wir jetzt weiter so ein System schaffen, wo ein großer Teil der Bevölkerung dann immer schlechter ausgebildet ist und die, die wirklich Geld haben, ihre Kinder aber auf ordentliche Privatschulen und Universitäten schicken können, wird das Problem ja auch immer größer. Ich finde aber auch einen Punkt noch dazu. Also auch Menschen, die reich sind, müssen nicht aus Menschenliebe für Umverteilung sein, sondern ich glaube, dass wir alle in 20 Jahren eine bessere Gesellschaft haben und auch mehr Wohlstand in dieser Gesellschaft, wenn wir das Problem angehen, wenn wir dafür sorgen, dass alle die Möglichkeit haben, ihre Potenziale zu nutzen, unternehmerisch sich auch einzubringen. Ja, ich kann nicht von der BASF und Friedrich Merz erwarten, dass die sich die Zukunft von KI überlegen. Dafür braucht es schon ein paar junge Leute mit neuen Ideen und vielleicht auch nicht nur Menschen, die aus Erbenfamilien kommen. Und deswegen finde ich es immer sehr überraschend, dass wir die Diskussion überhaupt führen, weil ich finde, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht und sehr viel dafür.
Eigentlich führen wir die Diskussion ja im Moment gar nicht. Also wir diskutieren, aber so im aktuellen Wahlkampf spielt das Thema Umverteilung, zumindest so wie wir es gerade diskutieren, keine Rolle. Wenn Umverteilung, dann geht es eigentlich eher um eine, in Anführungszeichen, Umverteilung von unten nach oben. Also wenn wir darüber reden, ob wir vielleicht bei den Bürgergeldempfängern, zumindest aus Sicht mancher Parteien, noch Geld einsparen können. Also fallen uns diese Art von Umverteilungsdiskussion leichter?
Nein, das würde ich nicht sagen. Wir sehen ja gerade eigentlich bei den Linken, die ja auch das durchaus zum Thema jetzt gemacht haben und etwa in den sozialen Medien ja auch eine sehr erfolgreiche Kampagne fahren und unter anderem fordern, dass es eben gar keine Milliardäre mehr in Deutschland geben soll, was ich ja bemerkenswert und natürlich auch nicht richtig finde, weil ja, wir brauchen einfach die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland und ich weiß nicht, warum man jetzt Milliardäre enteignen will oder vertreiben will. Also dass wir der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit Deutschlands rein gar nichts bringen.
Aber bringt es der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit was, wenn wir weiterhin Milliardäre haben? Also profitieren wir davon?
Ja, selbstverständlich profitieren wir davon, weil es eben oft Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die in den Standort investieren. Und ich möchte da nochmal Herrn Klein widersprechen, der gesagt hat, dass es denen egal ist, wie jetzt das Schulsystem oder das Gesundheitssystem aufgestellt ist. Also wir sehen ja gerade bei den Unternehmern eigentlich eine sehr hohe Verwurzelung und auch ein Bekenntnis zum Standort Deutschland und natürlich auch ein großes Interesse daran, dass wir weiterhin exzellente Fach- und Arbeitskräfte haben. Und daran mangelt es ja gerade in Deutschland. Insofern ist es sicherlich allen daran gelegen, dass wir weiterhin ein exzellentes Bildungssystem dann haben oder wieder bekommen erstmal.
Also mit der Verwurzelung in Deutschland, da wäre ich ja vorsichtig. Also Deutschland gehört zu den Ländern, wo ein sehr großer Teil der Milliardäre nicht in Deutschland lebt, weil sie in der Schweiz, wo sie überwiegend dann residieren, eine deutlich geringere Einkommensteuer zahlen. Da muss man einfach sagen, in so einer Situation, in der wir jetzt sind, gibt es ja, was das Geld angeht, das größte Wachstum immer dort, wo Einkommen aus Vermögen entsteht. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Herr Kühne, der, glaube ich, im letzten Jahr bei Hapag-Lloyd eine Dividende kassiert hat von knapp 3,5 Milliarden. Dem gehört ja auch noch Teil an der Lufthansa und Kühne und Nagel. Der hat verglichen mit seinem Vorstandschef, der hat nur 2,5 Millionen pro Jahr verdient. Ich sage nur. Ja, aber das ist sein Einkommen. Das muss man ja überlegen. 3,5 Milliarden aus einem Unternehmen an Dividende, das sind so wahnsinnige Summen. Und weil sie so wahnsinnig sind, um zurückzukommen auf die Frage, warum wird das öffentlich nicht diskutiert, das ist schlicht und einfach für die Leute unvorstellbar. Die vergleichen immer Sachen, die sie sich vorstellen können. Und einer, der 2 Millionen hat, das kann man sich noch vorstellen. Und der Bürgergeldempfänger, der nicht arbeitet, den kann man sich erst recht vorstellen. Aber einen, der solche Summen jedes Jahr kassiert, das ist irgendwie so weit weg, dann sagt man, ach nee, da denke ich nicht drüber nach. Lässt sich sowieso nicht ändern.
Ich würde gerne ein kleines Detail noch reinschmeißen. Wir wissen ja wirklich fast nichts darüber, was diese großen Vermögen, ne, also wo die sind, sowieso schon mal. Die reichste Familie steht ja beispielsweise auf keiner Liste drauf. Und wir wissen auch relativ wenig darüber, was diese Vermögen eigentlich machen. Mhm. Und dann ist es immer relativ leicht eben zu sagen, ach ja, die sichern Arbeitsplätze, die finanzieren Innovationen, die gehen ins Risiko, machen dies und das. Ja, das kann man so schön behaupten. Ich glaube, jeder, der sich mal intensiver mit Family Offices beschäftigt hat, weiß, dass das Bild ein bisschen anders aussieht. Wir haben ja in Deutschland oft den Fall, dass dann über amerikanische Heuschreckeninvestoren, Hedgefonds und irgendwelche ausländischen Immobilienfonds gesprochen wird, die in Deutschland irgendwelche Sachen aufkaufen und kaputt machen. Man muss sich dann auch mal angucken, wo das Geld eigentlich herkommt, das in diese Fonds investiert wird. Und das kommt natürlich sehr oft auch aus deutschen Family Offices. Und das, finde ich, müssen wir uns einfach mal viel genauer angucken, bevor wir jetzt so pauschal behaupten, dass die Vermögendsten in Deutschland mit ihrem Vermögen lauter Innovationen und sonst was für die deutsche Wirtschaft tun. Und natürlich findet man immer Fälle, wo Leute tolle Sachen machen, wo auch natürlich Milliardärserben irgendwie tolle Sachen finanzieren und in die Zukunft investieren. Ich finde nur diese Argumentation, die 2021 von der OECD auch mal vorgelegt wurde für die Erbschaftssteuer, relativ schlüssig zu sagen, dass es erstmal auch für ein Unternehmen nicht so gut ist, wenn da über zig Generationen immer das Eigentum weitervererbt wird, wenn da überhaupt keine Wechsel stattfinden, wenn Erben, die überhaupt nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun haben, da noch in der Kontrolle sind. Und unsere Wirtschaft hat ja gerade die Herausforderung, dass sie sich transformieren muss. Ja, wir müssen die umbauen, wir müssen die klimaverträglich machen und noch 1000 andere Sachen ändern in den nächsten Jahrzehnten. Was wir jetzt gerade sehen, ist natürlich, dass sehr viele festhalten an ihren alten fossilen Geschäftsmodellen. Die deutsche Wirtschaft ist ja wirklich sehr rückständig. Das sind Geschäftsmodelle aus der Nachkriegszeit und teilweise noch älter. Und die werden jetzt halt verteidigt und werden so lange wie möglich erhalten, um jetzt noch möglichst viel Dividenden und Renditen daraus zu ziehen. Aber das wird uns, wie gesagt, langfristig alle sehr viel Wohlstand kosten, weil wir dadurch diese ganze Transformation total verpennen. Und mein Bild ist eben, dass eigentlich in so einer Situation ein Staat hergehen muss und investieren muss und sagen, wir nehmen mal große Summen Geld in die Hand, um sowas wie eine grüne Transformation zu finanzieren. Man kann das Geld sich natürlich auch, ohne das durch Steuern reinzuholen, indem man die Schuldenbremse aufweicht, in die Hand nehmen. Oder man geht eben hin und sagt, man nimmt sich's da, wo es eh momentan im Überfluss vorhanden ist, zum Beispiel über eine Erbschaftssteuer.
Aber wir sehen doch, dass hier Unternehmen eben die Klimatransformation angehen. Also wir haben die Automobilkonzerne, die eben auf E-Mobilität umgestellt haben. Oder wir sehen eben, dass im Bereich Stahl beispielsweise in Georgsmarienhütte auf grüne Stahlproduktion versucht wird umzustellen. Da sehe ich absolut Bewegung. Die Transformation wird von den Unternehmen auf alle Fälle angegangen.
Ich würde gerne noch
gleichzeitig darf ich eine Sache, weil ich finde es schon auch wichtig zu sagen, gleichzeitig haben wir ja diese ganzen Lobbyverbände, die Familienunternehmer, Stiftung Familienunternehmen, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die ja alle von diesen reichen Erben und den Allerreichsten und den großen Konzernen finanziert werden, die ja massiv Desinformation und Propaganda finanzieren, um diese Transformation zu verhindern und zu verlangsamen.
Ja, also aus meiner Sicht ist das keine Desinformation, Herr Klein. Also da würde ich jetzt schon deutlich widersprechen. Also das ist eine Perspektive dann der Familienunternehmerinnen und Unternehmer, die eingebracht wird. Genauso wie sie natürlich auch in den demokratischen Diskurs von Oxfam oder von Greenpeace eingebracht werden kann.
Ja, aber natürlich ist das Desinformation.
Ja, aber man muss doch sehen, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, in die öffentliche Meinungsbildung einzugreifen. Und wenn Sie wie in Frankreich oder zum Teil in Deutschland oder in den USA oder Großbritannien große Medienkonzerne haben, die in Wahlkämpfe oder in politische Entscheidungsprozesse eingreifen und dahinter stehen sehr reiche Menschen, dann machen die das in der Regel auch mit Eigeninteresse.
Aber also Herr Hartmann, wir diskutieren noch gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ja. das ist eine sehr gute Diskussion, die wir gerade hier haben, aber die ja zeigt, dass wir hier auf vielen Kanälen unterwegs sind und eine ja breite demokratische Diskussion in Deutschland über dieses Thema möglich ist.
Ja, also ich lasse jetzt mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, alles, was man da dann kritisieren kann, raus. Wir haben,
sehr nett.
Ja, wir haben einen Privatsektor, der ist ja mindestens genauso einflussreich. Also Printmedien sowieso, das ist alles privatwirtschaftlich, aber auch Fernsehen, zum Teil Rundfunk. Und natürlich wird da Einfluss genommen, und zwar massiv Einfluss genommen. Und das Zweite...
Herr Hartmann, ich bin Journalistin. Also wir haben eine freie Presse in Deutschland und eine freie Meinungsbildung. Also ich würde da wirklich widersprechen, dass...
Was ist eine freie Meinungsbildung? Sie kennen doch auch, wie in Unternehmen wie bei Springer zum Beispiel eine Entscheidung getroffen wird, ob man so ein Interview mit Musk macht. Dann gibt es Einzelne unter den Journalisten, die sagen, mit mir nicht, und da auch Konsequenzen draus ziehen. Aber diese Entscheidung ist ja nicht demokratisch diskutiert worden, sondern hat Döpfner gesagt, das finde ich gut, das finde ich richtig, und dann ist es gemacht worden. Er ist der Vorstandschef, er ist der Haupteigner, Feierabend.
Und auch, also schauen wir mal nicht auf die Medien, sondern auf andere Möglichkeiten der politischen Einflussnahme. Auch da haben ja Menschen mit viel Geld vielleicht auch leichter Zugang zum Beispiel zu Entscheidungsträgern. Ich wüsste jetzt nicht, wie meine Nachbarin irgendwie Zugang zu einem Minister kriegen sollte, um da ihr Anliegen vorzubringen. Aber vielleicht für jemanden mit sehr viel Geld ist es problemloser möglich.
Ja, natürlich. Das ist überhaupt kein Problem. Also die traditionellen Verbindungen, jetzt nicht nur wieder von Friedrich Springer zu Angela Merkel, sondern auch von der Autoindustrie ins Kanzleramt, die waren ja sprichwörtlich.
Frau Alvarez, Elon Musk gibt's in Deutschland nicht, aber er versucht, also es gibt keinen deutschen Elon Musk, aber er versucht ja als Milliardär aus Amerika, aus den USA, trotzdem hier in Deutschland auch mitzumischen, auch politisch mitzumischen. Also wir haben gerade schon über den Artikel in der Welt gesprochen, wir haben diese Wahlempfehlung für die AfD. Welche Gefahr birgt denn das, wenn dann nicht nur die einheimischen Reichen quasi für ihre eigenen Interessen lobbyieren, sondern wenn auch noch jemand von außen das tut und versucht, die deutsche Politik mit Macht und Geld sozusagen fremd zu steuern?
Ja, wir haben natürlich mit Elon Musk jetzt einen Sonderfall gehabt, den es so in dieser Form sicherlich auch noch nicht gegeben hat. Und das ist sicher auch deshalb möglich, weil er eben jetzt mit der Plattform X dann eben so ein Medium hat, über das er sich verbreiten kann. Aber wir haben ja genauso die Einflussnahme auf die Wahlen über Russland. Es ist natürlich ein Problem, dass Deutschland selbst jetzt es nicht geschafft hat, dass Europa es nicht geschafft hat, so eine Plattform zu bilden.
Jetzt sagt Friedrich Merz, er wird nach dem Wahlkampf überlegen, wie er auf diese Einmischung von Elon Musk reagiert. Was kann er denn da machen?
Also ich finde es wirklich wichtig, nochmal zu gucken. Elon Musk hat ja, wie auch viele andere von diesen extrem reichen amerikanischen Tech-Milliardären, hat sich ja eine ganze Informationsplattform gekauft. Ja, die anderen haben die teilweise selber gebaut, er hat sie sich gekauft. Wenn man das vor 20 Jahren irgendjemandem erzählt hätte, dass so unsere Welt heute aussieht, dass die wichtigsten Informationsplattformen, über die ja wirklich viel läuft heutzutage, dass die jeweils von einzelnen Oligarchen kontrolliert werden, hätten die Leute gesagt, um Gottes Willen, in der Welt will ich aber nicht leben. Und da müssen wir natürlich politisch ran und die regulieren. Das geht in anderen Ländern ja auch. China lässt TikTok auch nicht einfach machen, was sie wollen. China ist keine Demokratie. Ist
ja, ich möchte
anders,
keine aber, chinesischen Verhältnisse haben, Herr Klein.
Aber dass ein Staat hingeht und sagt, ich lasse jetzt nicht einfach eine profitmaximierende Plattform einfach machen, was sie will, egal was das mit meinen Bürgern macht, das ist natürlich auch in der Demokratie möglich und auch sinnvoll. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch hingehen und sagen, wir fördern Alternativen. Die gibt's ja teilweise schon, die sind natürlich aber so viel kleiner, weil die nicht über Milliarden und zig Milliarden an Investitionskapital jemals verfügt haben. Die können wir natürlich fördern, wenn wir das wollen.
Ich will noch mal auf einen Punkt, weil das immer sich so auf Musk konzentriert, weil das ist so offensichtlich, wie der eingreift. Über Bill Gates, der ja nun seit langen Jahren über seine Stiftung in der Weltgesundheitspolitik eine sehr große Rolle spielt. Und jetzt, wo die USA aus der WHO wieder rausgegangen sind, wird diese Rolle noch wichtiger, redet man nicht. Und da kann man jetzt sagen, ob man das jetzt mit den Impfprogrammen sinnvoll findet oder nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass eine einzelne Person mit einer Stiftung, weil er eben so reich ist, dass er über diese Stiftung jedes Jahr Riesensummen in die WHO fließen lassen kann, dass der einen Einfluss nimmt auf Gesundheitspolitik weltweit.
Ja, und er finanziert das, aber auch Impfprogramme, die sicherlich sehr sinnvoll sind, gerade im globalen Süden, wo eben sehr viele Menschen keinen Zugang haben zu einem Gesundheitssystem, wie wir es eben hier in Europa haben.
Wir können jetzt lange darüber streiten, ob all diese Impfprogramme sinnvoll sind. Das ist wissenschaftlich.
Aus meiner Sicht sind die das sehr.
Ja, gut.
Aber ich glaube, das ist auch nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass natürlich, es ist natürlich wunderbar, wenn reiche Menschen investieren in soziale Projekte. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen Goodwill. Es ist auch nicht demokratisch gesteuert, wohin dieses Geld fließt. Also wenn Herr Musk sagt, heute gebe ich dafür 100 Milliarden, morgen sind die aber blöd, dann kriegen die das Geld nicht mehr. Das ist natürlich schon auch ein bisschen eine Willkür. Ja. Und wenn ein Staat solche Programme finanzieren würde, dann wäre es geregelter.
Ja, dann wäre es geregelter. Man kann auch da wieder viel drüber streiten, wie die Entscheidungsprozesse laufen. Aber verglichen mit der individuellen Entscheidung eines sehr reichen Menschen ist das natürlich deutlich geregelter. Also wenn ich das vergleiche, sage ich immer, das ist wie in der Renaissance. Da haben sich Könige oder Päpste exzellente Maler geleistet. Leonardo da Vinci, Michelangelo, die haben halt Geld dafür bekommen, dass sie beim Papst oder beim französischen König gemalt haben. Und so ist ähnlich ist das in vielerlei Hinsicht heute auch. Und wenn dann eine einzelne Person kein Interesse mehr an etwas hat, das gibt's ja. Also Frau Klatten zum Beispiel hat lange etwas unterstützt zur Integration in der Gesellschaft. Und dann hat sie irgendwann Ende der Nullerjahre gesagt, interessiert mich nicht mehr, Kultur ist wichtiger. Und dann ist das Programm binnen weniger Monate eingestellt worden.
Aber Herr Hartmann, wir sind ja nicht hier in Deutschland abhängig von dem Goodwill einzelner Unternehmerinnen und Unternehmer.
Nicht wir als Deutschland.
Wir haben ja gerade in Deutschland einen sehr starken Sozialstaat. Damit dieser Sozialstaat eben weiterhin so stark bleibt, muss eben auch die Wirtschaftspolitik dafür sorgen, dass das eben Wachstum und Wettbewerb und dadurch eben weiterhin Wohlstand möglich werden.
Ja, darum ging es ja. Es geht darum, dass einzelne Leute, also jetzt Kühne zum Beispiel, der schenkt der Stadt Hamburg eine Oper. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass diese Oper, ähnlich wie die Carnegie Hall, irgendwann Kühne-Oper heißt. Die wollen ja sich verewigen, solche Personen. Das ist seine individuelle Entscheidung.
Ja, das ist auch gut so, dass er die machen, dass er die treffen kann.
Ja, müssten Sie mal die Hamburger zu fragen, ob die das genauso sehen. Das weiß ich nicht. Ich sage ja auch nicht, das muss nicht alles schlecht sein. Das Entscheidende ist, dass es null demokratische Diskussion über so etwas gibt, sondern dass einzelne sehr reiche Leute für sich beschließen, das will ich jetzt machen und dann war's das.
Ja, aber das kann er ja tun und zugleich haben wir ja eben einen Kulturhaushalt auch in Deutschland, womit dann eben auch andere Kulturinitiativen dann gefördert werden.
Zugleich sitzt der Kühne in der Schweiz, damit er nicht die deutsche Einkommensteuer zahlen muss. Man müsste das mal gegenrechnen, was er in diesen Jahrzehnten, die er in der Schweiz residiert, an Steuern gespart hat, gegen das, was er jetzt zurückgibt.
Ich glaube, was am Beispiel Elon Musk eben vor allem deutlich wird, ist, man kann Geld eben nutzen, um auch Schaden anzurichten. Und die Frage ist, wird es den Menschen jetzt allmählich bewusst, dass eben so Superreichtum nicht so eine Privatangelegenheit ist, sondern dass es tatsächlich eine Gefahr auch für ein demokratisches System wie das deutsche sein kann? Also kommt da jetzt was in Bewegung, Herr Klein?
Absolut. Also ich habe ja letztes Jahr mein Buch geschrieben mit dem Untertitel Warum extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet. Und ich habe nicht erwartet, dass jetzt, als es jetzt erschienen ist, so viele Menschen auf einmal sich diese Frage stellen, ob extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet. Also ich hätte mir selber auch nicht gewünscht, dass das mit Trump und Musk so Form annimmt, wie es jetzt leider passiert ist. Aber mein Eindruck ist schon, dass dadurch jetzt wirklich sehr viele Leute merken, oh je, was ist hier eigentlich gerade für ein Monster entstanden und müssen wir uns damit nicht mal beschäftigen.
Ich finde wirklich, dass wir trennen müssen zwischen dem, was in den USA passiert und eben einem europäischen und deutschen System. Also aus meiner Sicht ist das nicht vergleichbar.
Klar, aber er versucht ja, gerade Elon Musk versucht ja jetzt auch in Deutschland mitzumischen.
Ja, also er hat einen Gastbeitrag hier in einer Zeitung veröffentlicht. Das ist dann die Entscheidung dann der Zeitung gewesen, diesen Beitrag zu veröffentlichen. Wie er jetzt Einfluss nimmt über sein eigenes soziales Netzwerk. Wir haben eigentlich Regulierungsmöglichkeiten auf europäischer Ebene. Die Frage ist dann eben der Anwendbarkeit.
Herr Hartmann. Lass uns nochmal mit dem europäischen Modell. Ich nehme jetzt wieder Frankreich. Vincent Bolloré, einer der reichsten Männer Frankreichs, Besitzer von Fernsehsendern, von Printmedien und ähnliches, hat beschlossen, er unterstützt jetzt den Rassemblement National, also die Le Pen-Partei, massiv, damit die bei den nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnen. Sollte das der Fall sein, was durchaus möglich ist, muss man sagen, einer der reichsten Franzosen hat deutlich dazu beigetragen, dass eine rechtspopulistische oder rechtsextreme Partei Wahlen gewinnt, weil er seine gesamte Medienmacht dafür eingesetzt hat. Und das ist Europa. Das ist jetzt nicht Musk und die USA, die völlig anders ticken, sondern das ist klassischer europäischer Reichtum, auch über Generationen gewachsen. Und das würde ich für Deutschland auf Dauer nicht ausschließen, weil Frankreich kulturell und in den Strukturen uns viel näher liegt als die USA.
Das war das Forum in SWR Kultur. Es diskutierten die Wirtschaftsredakteurin Sonja Alvarez von der Wirtschaftswoche, der Elitenforscher Professor Michael Hartmann und der Ex-Millionär und Buchautor Sebastian Klein über die Frage Macht und Geld. Bedrohen Superreiche die Demokratie? Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke fürs Zuhören.